Lieber Jesus, ich danke dir für die Gelegenheit. Ich danke, dass die Maria dein Wort bringen mag und dein Wort bringen darf. Es soll sein, dass einfach das von ihrer Zunge kommt, das von dir ist, das, was von deinem Heiligen Geist inspiriert ist und was uns ermutigt, mit dir vorwärts zu gehen. Ich bitte, dass die Maria Segen jetzt ist für diese Zeit und dass du unsere Ohren öffnest und unsere Augen öffnest. Danke, Jesus. Amen.
Also es ist manchmal schon eigenartig. Ihr habt jetzt heute von der Einleitung beim Hans gehört, dass sie bei uns so manche Dinge ein bisschen zuspitzen, ein bisschen was hat er angesprochen. Und jetzt, wenn ich so das Thema von meiner Predigt, könnte man meinen, gut, das habe ich jetzt halt, nachdem einfach die Dinge so sind, wie sie sind, mir dementsprechend das Thema ausgesucht. Aber das stand schon vor Wochen, ausgearbeitet nicht, aber von der Richtung her war das vor Wochen schon auf meinem Herzen. Und ich finde das irgendwie schon interessant, weil wir uns einfach dann als Familie, also wir praktisch als Ehepaar einfach auch nochmal ganz anders da damit jetzt auseinandergesetzt haben. Und also es ist quasi ein ganz leichtes Thema. Es geht einfach, ich habe es genannt, Vertrauen in schweren Zeiten. Und ich hoffe einfach, dass der Herr das so lebendig macht in euch, wie es jeder braucht. Und es war vor einiger Zeit, glaube im Januar oder im Februar, war in den Losungen von der Herrnhuter Brüdergemeinde was gestanden, was mich echt bewegt hat. Ich habe es selber, ehrlich gesagt, an dem Tag gar nicht gelesen, sondern im Teamwork hat es jemand vorgelesen und dann bin ich irgendwie, es hat mir einfach mein Herz berührt. Es ist ja so, bei dieser Herrnhuter Brüdergemeinde, bei diesen Losungen ist es so, dass der erste Bibel, naja, so weit haben wir noch nicht, dass der erste Bibelvers praktisch immer alttestamentlich ist und der zweite Vers stammt dann aus dem Neuen Testament und wird einfach passend zu dieser Losung gesucht. Also die Losung des Tages ist immer dieser alttestamentliche Vers und der dritte Text, es ist manchmal ein Lied oder es ist ein Gebet oder es ist halt irgendwas von Paul Gerhardt oder Martin Luther oder Christian Fürchtegott Gellert und kennt sie alle. Ich glaube, die meisten kennen diese Losungen. Und den Text, der mich so angesprochen hat, da steht nur drunter mündliche Überlieferung ohne Angabe des Verfassers. Und es steht ihm Folgendes. Ich sagte zu dem Engel, der an der Pforte der Zukunft stand, gib mir ein Licht, damit ich sicheren Fußes der Ungewissheit entgegengehen kann. Aber er antwortete, geh nur in die Dunkelheit und lege deine Hand in die Hand Gottes. Das ist besser als ein Licht und sicherer als ein bekannter Weg. Und also das ist einfach, es hat mich einfach berührt, weil das eine, also es liest sich jetzt einfach mal so leicht und ich habe mir so Gedanken gemacht, wenn es, wir haben auch Zeiten gehabt, wo man denkt, Mensch, es passt eigentlich so alles und dann kann man sagen, ja genau, ja, also wenn irgendwie was kommt, lege ich meine Hand in deine Hand und dann gehe ich da. Aber wenn man manchmal vor gewissen Situationen steht, ganz wurscht welcher Natur, es wirklich schwerwiegende Sachen sind, da einfach, dass Dinge nicht so laufen, wie man sich das vorstellt, dann schaut das oftmals ganz anders aus. Ich glaube, ihr wisst, was ich da meine. Also es ist dann immer eine Herausforderung, wie man eigentlich so steht und wie man eigentlich nicht weiß, ja, was kommt jetzt eigentlich da? Also ich meine, wenn ich halt Schmerzen habe und ich nehme ein Schmerzmittel, dann weiß ich, das, was ich vertrage, dann haben die Schmerzen weg. Aber es ist halt einfach oftmals so, dass einfach bestimmte Dinge und Situationen haben, man weiß es nicht. Man probiert vielleicht dieses und jenes, aber man weiß es nicht. Und dann wäre es uns wirklich sehr, sehr recht, wenn wir was in der Hand hätten und damit wir eben sicheren Fußes in die Ungewissheit gingen. Und es ist aber anders, wir müssen manchmal losziehen in die Dunkelheit und haben nichts in der Hand. Und wir wissen nicht, wo es hingeht. Und es macht uns Angst. Also zumindest am Anfang. Und man fängt an, sich Sorgen zu machen. Und die Aussage allein schon, dass die Sorgen nicht, man fängt an, also die Sorgen, die kommen nicht einfach, sondern man fängt an, sich Sorgen zu machen. Obwohl es in Matthäus 6, 31 bis 33 heißt, darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Nach dem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürftet. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Leicht war das, gell? Wenn man das so leben kann, so einfach. Aber mir ist da was aufgefallen, in den Versen steckt noch was drin. Nach dem trachten die Heiden. Kennt ihr den Ausspruch, ich habe Heidenangst? Also ich glaube, den kennt jeder. Kennt ihr auch? Haben wir Heiden? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Super. Ja. Amen. Also danke. Also das ist einfach das, was man erleben kann, wie du sagst. Gell? Das ist etwas, aus mir selber habe ich Angst, gell? Aber Gott kann in mir das schaffen, dass ich ohne Angst durchgehe. Dann nimmt man die Angst, genau. Ja, und so, genau, um das geht es eigentlich halt. Es ist einfach so, dass mir eben am Anfang zumindest eben eine, sagen wir jetzt Heidenangst, das gehe jetzt mal von dem Weg. Und es ist eben nicht unbedingt, dass es lebensbedrohliche Situationen sind, gell? Zum Beispiel nur ein Weg durch den Wald. Oder einfach, es kann eine finanzielle Notsituation sein. Oder Krankheit, irgendeine Lebensveränderung, ja, kann sein. Vielleicht auch aufgrund von Scheidung, wie es jetzt weitergeht. Es kann einfach das Loslassen von den Kindern sein. Die gängen in einem bestimmten Alter Wege, die einem gar nicht schmecken. Und manchmal kämen sie vom Weg ab und man hat wenig in der Hand. Und so, denke ich, gibt es einfach im Leben begegnen dann einfach immer wieder Situationen, wo, ja, wo man einfach so an der Pforte steht und nicht weiß, wie geht's aus. Und für mich ist es immer wichtig, dass ich einfach in Gottes Wort nach Vorbildern suche, die wirklich in vor schwierigsten Situationen gestanden sind. Und diese Vorbilder, man sagt zwar immer, man weiß immer, wie es ausgeht bei allem, wir haben schon mal mit Hiob geredet und alle möglichen Leute, man sagt immer, wir lesen das ja noch, wie es ausgegangen ist, aber die Menschen, das waren Menschen wie du und ich, also die sind vor einer Situation gestanden und haben nicht gewusst, wie es ausgeht. Und das muss man einfach einfach so singen. Also die Glaubenshelden, die mir ich heute ausgesucht habe, die haben Wege gegangen, die hat Gott durch Wege geführt, die haben menschlich nicht nachzuvollziehen. Und trotzdem müssen wir die Berichte an uns ranlassen. Und das sind alles Zeugnisse, von denen wir was lernen können. Und zwar für uns, für den Alltag und für die herausfordernden Situationen. Vielleicht könnt ihr euch denken, ziemlich am Anfang vom Alten Testament in 1. Mose, der Opfergang nach Moria. Ich möchte es jetzt mal mit euch lesen. Als der Abraham, als Gott, genau, ich lese es einfach vor. Und es geschah nach diesen Dingen. Da prüfte Gott den Abraham. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer, auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier. Ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten, und da ist interessant, und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Volk zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak, und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater, und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen aus und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Also ich finde, es ist eine unfassbar schwere Prüfung für Abraham. Also für mich einfach ist es nicht nachzuvollziehen und es ist menschlich kaum auszuhalten. Also man liest es, aber wenn man sie irgendwie emotional ein bisschen einversetzt, ist es eigentlich menschlich nicht auszuhalten. Vorher verheißt Gott Abraham zahlreiche Nachkommen und dann dauert es ganz, ganz lang, bis sein Sohn Isaak geboren wird und dann soll er ihn opfern. Das passt alles nicht zusammen. Und es scheint fast so, als ob Gott einmal so sagt und dann sagt Gott wieder so. Also als ob er sich widerspricht und anscheinend nicht weiß, was er möchte. So rein menschlich betrachtet. Und dann geht Abraham mit seinem Sohn, so heißt es, und sagt seinen Knechten, dass sie beide zurückkehren werden. Warum sagt er das? Was hat er für einen Grund? Weil er geht eigentlich, also ich habe das im ersten Moment nicht verstanden und habe mir da einfach auf die Suche nach einer Erklärung gemacht. Und eine Erklärung steht in Hebräer 11, 17 bis 19. Und zwar steht da, ich habe die Hoffnung für alle Übersetzung genommen, ansonsten, wenn du nichts sagst, ist immer die Elberfelder, weil man es da ein bisschen besser versteht. Und zwar steht, Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben hatte und gesagt hatte, von Isaak wird deine Nachkommenschaft abstammen. Und es heißt eben dann, Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen hat Gott Isaak das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Also das heißt, er ist wirklich davor ausgegangen, dass Gott, also dass Isaak sterben wird. Aber durch das, dass er hat so unerschütterlich geglaubt an die Verheißung, dass praktisch er Nachkommenschaft kriegt über Isaak, dass er zwar nicht gewusst hat, wie, aber er hat geglaubt, dass dann praktisch sozusagen er dann wahrscheinlich Isaak wieder von den Toten auferweckt. Also das ist schon so ein unfassbarer Glaube. Er hat an diese Verheißung Gottes geglaubt und hat nicht auf die Umstände geschaut. Und es ist eigentlich auch so, also man bis zum Schluss hat, es heißt ja da ziemlich am Anfang, dass Gott Abraham prüfte. Und Abraham ist geprüft worden und hat wirklich standgehalten. Und er hat die Prüfung bestanden. Er hat bewiesen, dass er Gott mehr als alles auf der Welt liebt, dass er ihm vertraut und dass er bedingungslos gehorsam ist. Und Gott sagt ihm im Vers 12 eben, und er sprach, strecke deine Hand nicht nach dem Jungen und tu ihm nichts. Denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also aus Gottes Sicht hat Abraham Isaak geopfert. Und Gott hat ihm Isaak neu geschenkt. Weil er hat es nicht vollzogen, aber er hat das Herz gesehen vom Abraham, er hätte Isaak geopfert. Und sowas kann wirklich nur passieren, wenn Gott an erster Stelle steht. Wenn Abraham ausgestiegen war aus der Situation, was Isaak jederzeit für mich nachvollziehbar, dann hätte die das verstanden. Aber so hat sie Gott verherrlichen können und hat eben Abrahams Liebe und seine Treue und auch sein Vertrauen gesegnet. In 1. Mose 15 heißt es, als da war, hat Gott nicht seinen Bund mit Abraham geschlossen, sondern da war es nur Abraham. Und da ist eben auch Antwort zu finden. Und es steht da, und er führte ihn hinaus und sprach, blicke doch auf zum Himmel und zähle die Sterne, wenn du sie zählen kannst. Und er sprach zu ihm, so zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und der Abraham, er glaubte dem Herrn. Und er, also Gott, rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Also Gott hat ihm da in diesem Vers 5 die Verheißung auf eine große Nachkommenschaft gegeben. Und hat ihm, blicke doch zum Himmel, zähle die Sterne. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Und dann eben, und er glaubte dem Herrn. Und ein bisschen später in diesem Text ist es auch so, dass Gott Abraham auch noch Einblick in die zukünftige Geschichte seiner Nachkommenschaft gibt. Und daher hat festgehalten, Abraham glaubt ihm und er rechnet es ihm als Gerechtigkeit an. Also Abraham war für Paulus ein entscheidendes Vorbild und das kann man in Römer 4, 1-8 lesen. Ich möchte das jetzt noch deutlicher machen. Wodurch konnte Abraham, der Stammvater des jüdischen Volkes, vor Gott bestehen? Also das ist wirklich so eine Frage. Wie geht sowas? Bestimmt nicht wegen seiner guten Taten. Damit hätte er zwar bei den Menschen Ruhm und Ansehen gewinnen können, aber nicht bei Gott. In der Heiligen Schrift heißt es, Abraham setzte sein ganzes Vertrauen auf Gott. Und so fand er Gottes Anerkennung. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, es wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Es ist doch so, wenn ich eine Arbeit leiste, habe ich Anspruch auf Lohn. Es ist kein Geschenk, sondern ich habe ihn mir verdient. Aber bei Gott ist es anders. Bei ihm werde ich nichts erreichen, wenn ich mich auf meine Taten berufe. Nur wenn ich Gott vertraue, der den Gottlosen von seiner Schuld freispricht, kann ich vor ihm bestehen. Davon hat schon König David gesprochen, als er den Menschen glücklich nannte, der von Gott ohne jede Gegenleistung angenommen wird. David sagte, glücklich sind alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet. Und in Vers 13 heißt es weiter, Gott hatte Abraham versprochen, dass er und seine Nachkommen die ganze Welt zum Besitz erhalten würden. Aber dieses Versprechen gab Gott nicht, weil Abraham das Gesetz erfüllte, sondern das Versprechen hat Gott ihm gegeben, weil Abraham unerschütterlich vertraute. Und durch dieses Vertrauen hat er Gottes Anerkennung erhalten. Also das Vertrauen war der Grund, dass er gerecht war vor Gott. Und in Vers 16 heißt es, deshalb gilt Gottes Zusage allein dem, der glaubt. Denn was Gott versprochen hatte, sollte ja ein Geschenk, also es sollte Gnade sein. Nur so bleibt die Zusage überhaupt gültig, und zwar für alle Nachkommen Abrahams. Das sind nicht nur die Juden, die nach dem Gesetz leben, sondern auch alle anderen Menschen, die Gott so vertrauen wie Abraham. Deshalb ist Abraham der Vater aller. Also das heißt, nicht aufgrund von Gesetz oder von menschlichen Leistungen haben wir Zugang zu den Verheißungen Gottes, sondern aufgrund des Glaubens an Gott. Also wir möchten eigentlich, dass so diese Verheißungen, die Gott uns gibt oder die wir lesen, dass das für uns irgendwie menschlich nachvollziehbar ist. Und allerdings ist es aber meistens so, dass wir in unseren Situationen rein fleischlich betrachtet oft überhaupt keinen Plan haben. Also dass wir einfach nicht wissen und dass, wenn man dann manchmal Gottes Zusagen hört, dass sie einem manchmal fast als Hohn erscheinen, weil sie so unwirklich sind. Also das ist einfach was, dass für uns persönlich, also rein menschlich gesehen, die Verheißungen was sind, das was wir nicht erlangen können. Da sind uns sozusagen die Hände gebunden. Wir können bestimmte Dinge nicht bewirken. Wir können keine Heilung bewirken. Man kann nicht irgendwie, es gibt keine bestimmten Wege oder Rezepte, wie sowas geht, sondern das sind Dinge, die sind außerhalb dem, was uns möglich ist. Und zum Beispiel der Abraham, wie man das im 1. Mose 11,30 sehen, sieht oder weiß, dass Sarai unfruchtbar ist. Und er hat Gott geglaubt, er hat auch nicht auf sein Alter geschaut. Also er hat geglaubt, was eigentlich verstandesgemäß nicht zum Glauben ist. Und das ist eben einfach so dieser Unterschied, dass da nicht ein Glauben aus dem Verstand gefordert ist, sondern dass ein Glauben im Herzen gefordert ist. Und der Abraham hat einfach eine innige Beziehung zu Gott gehabt. Also er hat ihm einfach blind vertraut und das ist ihm zum Segen geworden. Und er wusste, dass Gott treu ist und er wusste auch, dass Gott nicht lügt. Und es ist so, wir müssen uns immer wieder fragen, wie schaut es mit unserem Vertrauen aus? Wie schnell lassen wir uns aus der Ruhe bringen? Wir kommen manchmal in Situationen nicht weiter, weil wir in uns gefangen sind. Vielleicht dadurch, dass wir uns selber die Schuld geben für die jetzige Situation. Oder dass wir manches nicht verändern möchten, obwohl wir vielleicht wirklich im Herzen weiß, Gott hat schon längst geredet, wir müssten manche Dinge verändern. Wir ergreifen manchmal ganz, ganz schnell den Strohhalm, den uns die Welt hinhält. Und ich sage nicht, dass man nicht in verschiedensten Situationen wirklich Hilfe auch durch Menschen oder durch Ärzte erfahren können. Aber wir müssen uns wirklich fragen, ob wir in den Situationen Gott wirklich innig suchen und uns und ringen nach seiner Sichtweise in der jeweiligen Situation oder ob wir einfach nach einer schnellen Lösung Ausschau halten, die zwar eben manchmal gleich Erleichterung bringt, aber auf lange Sicht nicht unbedingt zum Segen wird. Und manchmal gehen wir sogar Wege, da wo wir wissen, dass das nicht passt, wir gehen Kompromisse ein. Wo der Heilige Geist vielleicht zu uns schon geredet hat und wir es aber nicht schaffen, dass wir das vermeintlich sichere Boot wie beim Petrus verlassen, einer meiner Lieblingssteiner, der Petrus dieses aufs Wasser geht, wo er weiß, das Wasser trocknet nicht und im Grunde genommen ist nur um diesen einen Schritt gegangen und dann war der Herr schon da. Und dieser eine Schritt, der kostet so viel Überwindung und diese Überwindung, das ist manchmal diese Kraft, meinen wir aus eigener Kraft aufbringen zu müssen und das geht aber nicht. Aber mit Gottes Hilfe geht das. Und so muss man einfach manchmal wirklich ringen drum, dass Gott dann hilft, aus dem vermeintlich sicheren Boot auszusteigen. Warum fällt es uns so schwer, dass man zum Beispiel dieser Verheißung glaubt, dass wir uns nicht sorgen sollen, dass man, was werdet ihr essen, was werdet ihr trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allem trachten die Heiden, wie wir zuerst schon gelesen haben, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Und der Abraham hat das gemacht, er hat an Gott geglaubt, trachtet nach dem Reich Gottes, er hat sich zu Gott hin ausgestreckt und nach seiner Gerechtigkeit. Gottes Gerechtigkeit ist wirklich der Glaube. In Römer 4, Vers 5 steht, dass er den Gottlosen rechtfertigt, wenn er glaubt. Und so rechtfertigt er erst recht uns, wenn wir glauben. Und glauben wir Gottes Wort, seine Verheißungen, seine Zusagen? Also ich kann immer sagen, ich glaube echt Gottes Wort, wenn es mir gut geht. Da denke ich mir, Mensch, das ist wirklich ganz, ganz toll. Also das mit Gott zum Gehen und mit Gott zum Leben, also das ist echt eine herrliche, eine fantastische Sache. Und dann wissen wir irgendwie was und dann steht man da, Gottes Wort sagt und dann ist das, was vor Augen ist. Und dann schaut es wirklich ganz, ganz anders aus. In meinem Herzen hat sie fest eingebrannt und wer mich kennt, den werde ich vielleicht auch schon nerven mit der Aussage, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken. Das sagt Gottes Wort. Und das ist was, das möchte ich in mir lebendig halten und habe ich immer wieder mit Gottes Hilfe lebendig halten können in den verschiedensten Situationen. Und das ist dieser biblische Glaube, das ist ein Überzeugtsein im Herzen. In letzter Zeit haben wir öfters da davon gehört, dieses Überzeugtsein im Herzen. Und das kann nur der Heilige Geist bewirken. Aber ich kann Gott bitten, füll mich du mit deinem Geist, damit das lebendig wird, diese Verheißung. Und eben dieses Glauben wir, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten wirken, das muss lebendig werden in uns. Und es geht nicht über den Verstand, sondern das ist ein Gnadenakt. Das ist wirklich Gnade, aber Gott sagt, dass er gnädig und barmherzig ist. Also es gibt nichts, was uns einfach davon abhalten kann. Wir können wirklich freimütig vor den Thron gehen und können Gott bitten, dass er einfach uns diese Gnade des Glaubens schenkt. Wir können Gott eben nur auf der Glaubensebene begegnen. Und wir können ihn auch nur auf der Glaubensebene erfassen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, so heißt es in Epheser 2,8. Und der Abraham, der glaubte ihm und vertraute Gott, komme was wolle. Er findet es wirklich schon erstaunlich. Wir lesen schon, dass er auch von Menschen und auch von Satan angefochten wurde, aber er hat immer wieder Gott gesucht, um eben von ihm gestützt zu werden. Dann gibt es noch ein Zeugnis des Glaubens, was mich sehr bewegt. Und die Geschichte kennt sie alle. Ich denke, die kennt sie von Kindesbeinen an, weil da gibt es die Kinderbücher, und zwar das steht im Buch Daniel. Und ich möchte dann nur kurz die ersten drei Kapitel wirklich nur ganz kurz ansprechen. Der Joachim, der war der König von Juda, und der Nebukadnezar, der König von Babel, und der ist eben nach Jerusalem hat Jerusalem belagert, und der Herr hat Joachim, also den König von Juda, in die Hand Nebukadnezars gegeben. Und dann haben eben unter anderem vier junge Männer aus Israel von königlichem Geschlecht, von schönem Aussehen, ohne Makel an den Palast des Königs Nebukadnezar als Gefangene genommen worden. Und es waren Daniel und seine Freunde. Und der König hat bestimmt, wie das zum Ausschauen hat, ich meine, es waren Gefangene, also der hat die tägliche Versorgung bestimmt und die sollten 3 Jahre lang erzogen werden, um dann eben in den Dienst des Königs zu treten. Und der Daniel und seine 3 Freunde, die wollten aber diese Tafelkost nicht nehmen, weil sie wollten sie nicht unrein machen. Sie haben, also diese Gefahr der Verunreinigung war da nicht nur durch das Fleisch gegeben, weil die Tiere eben nicht vorschriftsmäßig geschlachtet wurden, sondern war auch durch den Wein gegeben. Es war da so eine heidnische Gepflogenheit, dass sie den Wein den Götzen weihen. Und es war echt eine gewaltige Prüfung für den Daniel und seine Freunde, wenn die wenig gewusst hätten, was da noch alles kommt. Aber das war schon eine gewaltige Prüfung. Ich meine, das waren Gefangene, die hatten keine Rechte. Und da steht da in Vers 9, und Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten aufgrund seiner Treue. Also da steht aufgrund seiner Treue. hat Gott ihm, dem Daniel, Gnade und Erbarmen gegeben. Und es war dann so, dass dem Hofbeamten hat der Daniel einen Deal gemacht. Er hat zu ihm gesagt, es war ein Deal voller Weisheit. Er hat gesagt, dass er 10 Tage praktisch nur Gemüse und Wasser zu sich nehmen und dann schauen wir, wie sie ausschauen. Und der Hofbeamte ist auf den Vorschlag eingegangen und die Prüfung ist bestanden worden. Und wirklich durch Gottes Hilfe. Weil wenn Gott bei diesem Hofbeamten nicht eine Tür geöffnet hat, nicht das Herz bewegt hätte, weiß nicht, was passiert war. Also das war damals, war Menschenleben als ein Gefangener, als Sklave, war nichts wert, war gar nichts wert. Das lesen wir dann bei dem Nächsten noch. Im Kapitel 2 ist die zweite Prüfung gekommen, und zwar da hat der Nebukadnezar hat einen Traum gehabt und es ging da um seine Deutung. Und der Nebukadnezar, dem hat den Traum beängstigt, der hat sich den Traum nicht erklären können und hat dann eben befohlen, dass die Wahrsagepriester, die Beschwörer, Zauberer und die Sterndeuter des Landes kommen sollen und die sollen ihm den Traum deuten. Und dann hat er sich gedacht, er möchte aber nicht nur, dass sie den Traum auslegen, sondern er verlangt von ihnen, dass sie auch ihm den Traum erzählen. Also das heißt, dass er ihnen nicht sagt, was er geträumt hat, sondern wenn sie schon übernatürliche Fähigkeiten haben, dann werden sie ja wissen, was er geträumt hat. Und diese Wahrsager, Priester, Beschwörer und Zauberer und Sterndeuter haben dann nur mal gebettelt, ob es denn nicht ging, dass er es ihnen sagt. Weil Fakt war, sie hatten keinen Zugang dazu. Also es ist praktisch wirklich aufgekommen, dass sie keine übernatürlichen Fähigkeiten hatten. Und es steht auch da, dass sie zum König sagen, also die sagen, dass nur die Götter, deren Wohnung aber nicht bei den Sterblichen ist, dies dem König kundtun können. Und der König ist zornig geworden und hat befohlen, dass alle Weisen von Babel umgebracht werden und ebenso auch Daniel und seine Gefährten. Und Arioch war der oberste Leibwächter des Königs, der war dann ausgezogen, der hat diesen Auftrag gehabt und hat eben auch Daniel aufgesucht und seine Freunde. Und der Daniel hat sich dann erstmal erklären lassen, was denn der Grund ist, warum die Weisen getötet worden ist. Und Arioch hat es ihm erklärt. Und dann hat Daniel um eine Frist gebeten, um dem König die Deutung kundzutun. Der Daniel ist zu seinen Freunden gegangen und es steht dann einfach, und sie baten den Gott des Himmels um Erbarmen wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Freunde nicht umkamen. Und dieses, sie baten Gott des Himmels um Erbarmen, das liest sie auch so einfach. Ich glaube, die haben Gott bestürmt, weil sie einfach gewusst haben, was da auf ihnen zukommt. Und sie haben auch um das Herz von denen gewusst, die haben einfach diese, Gott hatte mit Sicherheit, so lesen wir es in dem dritten Kapitel, einfach Gott war an erster Stelle bei denen, auch jetzt mit der Tafelkost, man hat das gesehen, die haben wirklich Gott fürchtig gewesen und sie haben wirklich in diesem Ringen um Erbarmen einfach den ungeteilten Blick auf Gott gerichtet. Sie waren ja, es war ja praktisch nur die andere Option, dass sie sterben. Und sie hätten ja, was weiß ich, die Flucht ergreifen können oder irgendwie oder irgendwas. Aber sie haben den Blick auf Gott gerichtet und er hat sie gesegnet. Und es ist einfach so, wenn Gott den ersten Platz einnimmt, dann verliert alles andere die Größe, die es vorher gehabt hat. Und es heißt, und Gott segnete Daniel. Und er hat dem Daniel einfach das Geheimnis offenbart. Lange Rede, kurzer Sinn. Er hat es dem Arioch hat er gebeten, die anderen Weisen von Babel nicht umzubringen, sondern ihn zum König zu führen. Und dann hat er ihm den Traum gedeutet. Und dann heißt es in Daniel 2, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder. Und er befahl, ihm Opfer und Räucherwerk darzubringen. Der König antwortete Daniel und sprach, in Wahrheit, euer Gott, er ist ein Gott der Götter und der Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Und der König hat den Daniel dort drauf hier groß gemacht und hat ihm viele Geschenke gegeben und hat ihn als Herrscher über die ganze Provinz Babel gesetzt und zum Obervorsteher über alle Weisen von Babel gemacht. Und auch seine Freunde haben Leitungsfunktionen gekriegt. Ich habe mir, wie ich das so gelesen habe, durchgelesen, habe mich auch erinnert an den Josef. Auch bei dem Josef, was hat er mitgemacht? Und immer wieder heißt es, Gott aber war mit ihm. Warum war denn Gott mit ihm? Weil er Gott eingeladen hat. Weil er einfach immer einen Blick auf Gott gerichtet hat. Und dann im Kapitel 3 liest der Nebukadnezar, der dann da wieder irgendwie Abstand genommen haben, einfach ein Bild aus Gold bauen, riesengroß. Und bei der Einweihung von diesem Götzenbild ist befohlen worden, dass wenn irgendeine Art von Musik erschallt, dann sollen alle niederfallen und sollen sich vor dem Bild niederwerfen, das der König aufgestellt hat. Und wer das nicht tut und nicht anbetet, der soll sofort in den brennenden Feuerofen geworfen werden. Und ihr wisst aus dem, dass diese Freunde haben das nicht gemacht. Und ich meine, da gehört schon wirklich Mut dazu. Man liest das einfach, da gehört schon wirklich Mut dazu. Die haben da nicht gefackelt, sondern wenn du das nicht machst, und es sehen ja andere, dann wärst du in diesen Feuerofen, da wo du ganz gewiss nicht lebendig rauskommst, geworfen. Und die haben das einfach nicht gemacht. Und in der Zeit haben auch noch einige Sterndeuter, die die Juden verklagten wollten, in dem Land gewirkt. Und es waren, denen waren diese jüdischen Männer ein Dorn im Auge. Und so haben sie dem König kundgetan, dass es also da jüdische Männer gibt, die einfach dem König keine Beachtung schenken, weil sie sie vor diesem goldenen Bild nicht niederwerfen. Und die Antwort der drei Freunde von Daniel, also der König ist zornig gewesen, hat dann diese drei Freunde nochmal zu sich gerufen und hat einer nochmal, sage ich mal, das Messer auf die Brust gesetzt, hat ihnen eigentlich nur mal eine Chance gegeben, weil eigentlich hätten sie ja schon gleich in den Feuerofen werfen können, aber er war ihnen noch gnädig. Und dann stehen diese drei Freunde da und sagen zu ihm: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir ein Wort darauf zu erwidern. Ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o König, wird er uns erretten? Oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen werden. Also das ist schon gewaltig. Das einfach zum Song, das ist eher ein Todesurteil. Und was ist da in einem? Also das kann man, menschlich macht man sowas einfach nicht. Also da kann nur einfach in einem was, in denen was wirken, was über einer hinausgeht. Also das ist einfach Gnade. Gnade, da einfach auf Gott zu vertrauen. Und es war ja, wie man da liest, so, dass vordergründig auch nicht das Wunder, es vordergründig war nicht, dass Gott da Wunder tut, sondern es war ihnen egal. Die haben gesagt, ganz wurscht, ob der Herr uns jetzt da rettet oder nicht, wir werden uns nicht niederwerfen. Aus. Also sie haben, ihr wisst ja, wie das dann ausgegangen, die Wut von dem Nebukadnezar war so groß, dass er 7-mal mehr einheizen ließ, als wie es nötig war. Und sogar die Männer, die diese drei Freunde an den Ofen führten, sogar die haben gestorben von der Hitze, wie sie nur in diese Nähe gekommen sind. Und ein Engel hat die Freunde im Feuerofen bewahrt. Es wurde ihnen kein Haar gekrümmt. Und der Nebukadnezar, der dann da geschaut hat, der hat das auch nicht fassen können, der hat einfach begonnen, den Gott der Freunde zu preisen. Und hat ihnen erlaubt, dass sie nie mehr wieder einen anderen Gott anbeten müssen, als wir nur ihnen. Also der Nebukadnezar hat durch Daniel Stück für Stück immer mehr Erkenntnisse über den lebendigen Gott gekriegt. Gott hat sie verherrlichen können. Durch das Vertrauen, durch den Glauben, durch die Liebe der Freunde in der Welt. Und eben dieses Erstaunliche, dass eben nicht die Erwartung des Wunders im Vordergrund stand, sondern wirklich bei den Freunden die Treue zu Gott. Es ist egal, was kommt, ich werfe mich nicht nieder. Werfe mich nur vor Gott allein nieder. Und dann ist da noch der Elia. Das ist auch so, also so unfassbar. Ist auch nur ganz kurz, in Israel hat der König Ahab geherrscht. Er heiratete die Isabel aus Tyros und die hat eine eigene Religion gehabt. Also das weiß man immer, wenn einfach Frauen kämen, haben nicht unbedingt immer Segen. Politisch vielleicht war es taktisch, aber jetzt für das Geistliche in dem Land war es sicherlich nicht gut. Und es war so, dass Isabel hat praktisch den Ahab dazu überredet, dass er gegen Gott sündigt. Und der Ahab, der hat das dann gemacht, der war ihr hörig. Und er hat den Gott Baal einen Altar errichtet und hat so einiges andere noch gemacht. Und in 1. Könige 16,33 heißt es, und Ahab fuhr fort, den Herrn, den Gott Israels, zum Zorn zu reizen, mehr als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Also er hat den Gott mehr gereizt als alle Könige von Israel, die vor ihm gewesen waren. Und dann ist der Elia gekommen, ein gottesfürchtiger Mensch. Das ist einfach im nächsten Kapitel. Also da ist keine Einleitung, da ist keine Berufungsgeschichte, da ist nichts. Ich meine, der Elia, in dem, wie der gesehen hat, was da in dem Land passiert, der wird wahrscheinlich gekocht haben. Sag jetzt mal so, menschlich gesehen. Und er hat mit Sicherheit einfach Gott gesucht, weil er einfach gesehen hat, das Volk wird untergehen. Und dann heißt es in 1. Könige 17,1-4, und Elia, der Tischbiter aus Tischbe in Gilead, sagte zu Ahab, also der ging zu dem Ahab, und sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, vor dem ich stehe, wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Und so geschah das Wort zu ihm. Geh von hier fort, also der Herr sagt zum Elia dann, geh von hier fort, wende dich nach Osten und verbirg dich am Bach Krit, der vor dem Jordan ist. Und es soll geschehen, aus dem Bach wirst du trinken und ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Und es ist tatsächlich gewesen. Also der stellt sich da hin, der gibt diese Verheißung, Negativverheißung dem Ahab, und es ist tatsächlich so, also der muss so sicher gewesen sein, dass Gott zu ihm geredet hat, war kein Zweifel in ihm, und es ist tatsächlich eine verheerende Dürre gekommen. Ihr könnt das selber nachlesen. Und ich möchte aber da kurz machen, weil bei dem Elia möchte ich noch auf was anderes aus. Und zwar Fakt ist, dass der Elia, wenn man diese ganzen Geschichten liest, einen unwahrscheinlichen Glaubensgehorsam an den Tag gelegt hat. Er hat Mut und mit Sicherheit wirklich ein Glaubensgebet gelebt oder geschenkt gekriegt. Sonst hätte er das alles nicht vollbringen können. Ihr wisst selber, er ist dann, nachdem er da nicht mehr versorgt werden hat, Kinder zu dieser Witwe gegangen und hat einfach der Witwe dann eine Verheißung, die Gott ihm gegeben hat, gebracht, sodass also die Witwe und ihr Sohn eben und er versorgt wurden. Die Witwe hat der Verheißung geglaubt und der Elia hat dann auch noch den Sohn von den Toten auferweckt. Und dann, wie es einfach ganz, ganz schlimm war mit dieser Dürre, dann ist der Elia, Gott hat zu ihm, das heißt, dann ging Elia selbst zu Ahab, nachdem Gott zu Elia geredet hatte. Und ihr könnt euch vorstellen, zu dem Ahab, zum Geh, da wo dieses ganze Volk schon unwahrscheinlich viel Not gehabt hat, das war nicht ohne. Und da ist es auch interessant, der hat sich auf den Weg gemacht und dann ist dieser Obadja, das war der Palastversteher, ihm begegnet. Und dieser Palastversteher war ein Glaubensmann. Und also das heißt, auf diesen Geh hat er schon gespürt, also Gott ist einfach da. Und also er hat dann diese Baalpriester herausgefordert, er allein gegen 450 Mann. Und er ruft sie auf, mit ihm herauszufinden, wer der wahre Gott ist. Er sagte ihnen, dass Baal keine Kraft hat, er kann weder Feuer noch Regen senden, der lebendige Gott aber kann es. Er allein gegen 450 Baalpriester. Und ihr wisst selber, wie es ausgeht. Also das ist total lustig zum Lesen in einer gewissen Weise. Die Baalpriester haben wirklich alles ausprobiert und der Elia, der steht da daneben, da sind 450, die nicht wissen, wie sie sich noch stellen sollen, damit dieser Baal endlich was macht, und der macht nichts. Und der Elia steht auch noch daneben und schreit, ruft mit lauter Stimme, denn er ist ja ein Gott, der hat sie verhöhnt. Ach, er ist sicher in Gedanken, oder er ist austreten gegangen, oder er ist auf einer Reise. Vielleicht schläft er, dann wird er aufwachen, wenn er ruft. Also das ist wirklich, mit was von einer Kühnheit er praktisch dort dasteht. Und eben ihr wisst, dass der Gott Israels einfach sein Werk getan hat, dass er einfach den Elia, ja, dass er die Situation gesegnet hat, und diese Baalpriester haben getötet worden, und diese Isabel, die eben diese eine fanatische Anhängerin von ihrer Religion war und die wirklich alles getan hat, damit dieser Götzendienst aufhört, die war, wie sagt man bei uns, auf 1000. Ihr könnt mir vorstellen, die kommen wahrscheinlich in dem Moment, kann man die mit einer, oder hat man es vielleicht mit einer Furie vergleichen können. Die war wütend, zornig, weiß gar nicht, ob sie jemand wahrscheinlich in der René gekommen hat dran. Und dann ist wirklich was ganz Eigenartiges geschehen. Und das ist das, was mir eigentlich, was so bei diesem Elia mir so wichtig geworden ist, was ich euch gerne mitteilen möchte. Und zwar der Elia, der hat einfach Gott in einer Art und Weise erlebt, wie man sich nicht vorstellen kann. Also Gott hat durch ihn gewirkt und hat wirklich größte Wunder vollbracht. Unfassbare Wunder. Und dann eben anschließend, da praktisch kann man sagen, sozusagen am Höhepunkt von seiner Glaubenskarriere, da lässt die Isabel ihr mitteilen, dass sie ihn genauso töten lassen will, wie er die Baals-Anhänger getötet hat. Sie sagt, sie droht ihm und sagt, ja, morgen um diese Zeit mache ich dein Leben dem Leben eines von ihnen gleich. Und ehrlich gesagt, das, was der Elia mit dem Herrn erlebt hat, da hätte er eigentlich über das Aufmanteln von der Isabel nur lachen brauchen, sagen wir jetzt einfach mal. Und es ist aber was ganz was anderes passiert. Und es heißt in 1. Könige 18,3, da fürchtete er sich und er machte sich auf und lief um sein Leben. Also was war da passiert? Also ich finde das, ich habe mir dann so für mich gedacht, wahrscheinlich war der Elia so ausgelaugt, er war geistlich wie auch körperlich so fertig, vielleicht war er hochmütig. Ich weiß es nicht, was sie da in ihm bewegt hat, wenn man so, er ist ja schon mit einem gewissen Hochmut vor diesen Baalspriestern gestanden. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er sie in Sicherheit gefunden. Ich weiß es nicht. Aber Fakt war, dass der Elia in dem Moment einfach nur auf sich geschaut hat. Er ist schwach geworden, er war mit der Drohung beschäftigt, er hat den Blick auf Gott aus den Augen verloren. Und so geht es uns auch oft. Wenn wir in schwierigen Situationen oftmals so perspektivlos sind, dann verlieren wir den Blick auf Gott aus den Augen. Wir drehen uns im Kreis und wir können Gott nicht verstehen und wir hadern mit Gott, wir hadern mit uns, wir hadern mit der Situation. Und der Elia hat erkennen müssen, dass es im Glaubensleben keine Sicherheit gibt. Also ich kann mich nicht auf Vergangenes berufen, sondern ich muss den Herrn immer neu im Glauben suchen. Und das ist der Elia, das ist ihm abhanden gekommen. Die Isabel hat ihm praktisch, nur durch diese Isabel ist alles Menschliche wieder durchgekommen. Und der Gott ist ihm dann aber nicht auf spektakuläre Weise begegnet, sondern in der Stille, aus der Stille heraus. Und er hat wieder ganz neu auf Gottes Stimme hören müssen. Und das ist das, was wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir erleben, dass Elia in einer viel weniger großen Herausforderung keinen Glauben gehabt hat und auch das Gebet keine Kraft gehabt hat. Also es war kein Glaubensgebet mehr möglich. Und uns überfällt eben auch ganz, ganz schnell Glaubensschwäche. Und zwar dann, wenn wir, also oder oftmals dann, wenn wir nicht damit rechnen. Und in 1. Korinther 10, 12 bis 13 steht, daher, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. Ein großer Trost. Also ich finde, es ist so ein Trost, dass Gott uns zwar herausfordert, aber nicht überfordert. Ja, wenn man jetzt so schaut, man hätte jetzt andere Glaubenshelden auch, was nicht so spektakulär, wo Gott nicht so gewaltig gewirkt ist, einfach auch hernehmen können. Man kann jetzt bei denen ja noch den Hiob einreichen und sowas. Und da könnte man jetzt eigentlich sagen, naja, das trifft jetzt auf mich alles nicht zu. Weil mit dem Abraham und mit dem Daniel und mit dem Elia oder mit denen kann ich mich und brauche ich mich nicht vergleichen. Nein, wir brauchen uns da damit auch nicht vergleichen, Gott sei Dank. Also ich für meinen Teil sage, wenn ich jetzt auf mich schaue, diese Glaubenskraft habe ich nicht. Und ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass wir uns einfach nicht zurücklehnen und so tun, als wir, wenn das alles mit uns nichts zum Tun haben, weil das machen wir eigentlich ganz gern. Wir setzen uns eigentlich mit den Sachen nicht so gern auseinander, sondern wir lernen uns eigentlich gern zurück und denken, das hat mit uns alles nichts zum Tun, weil das war ja auch der Abraham und das war ja auch der Elia und das war ja der Daniel und seine Freunde und das war ja auch der Hiob. Aber das hat schon was mit uns zum Tun, weil wir eben auch Glaubenshelden sein sollen. Und zwar in den Bereichen, die Gott in unserem Leben zulässt. Und für die Bereiche gibt es im Leben, und die Bereiche gibt es im Leben von jedem von uns. Ich habe jetzt einfach versucht, ein paar Sachen zusammen zu schreiben. Ich weiß gar nicht, wie spät das ist. Drei Viertel, ja, dann passt's. Die gehen wir vielleicht mal durch. Es war für mich so ein bisschen so eine Zusammenfassung mit allem, was wir so ein bisschen, was wir jetzt so ein bisschen angeschaut haben. Und einfach, dass man sich das zu Herzen nimmt, wenn man vor einer schwierigen Situation steht, vor einer großen oder weniger großen Herausforderung. Für einen Hans ist diese große Herausforderung unter anderem, wenn er echt tatsächlich nicht laufen kann. Wenn er einfach seinen Sport, den er so braucht, nicht mag. Und ein anderer sagt, meinst du viel gemütlicher auf dem Kanapee. Also es ist einfach, es ist immer alles relativ, sondern es geht einfach um einen selber. Und deswegen ist für den Herrn kein Problem zu wenig und keins zu viel. Wichtig ist, dass wir erkennen, dass wir vor Gott gerecht sind. Das heißt, dass uns keine Sünde von ihm trennt und dass wir dadurch Zugang zu ihm und zu seinen Verheißungen haben. Wir haben nicht aus Werken gerechtfertigt, sondern aus Glauben. Also das heißt, er kann uns über Bitten und Verstehen segnen. Das muss man einfach im Herzen festhalten und muss in uns lebendig werden und bleiben. Wichtig ist eben auch, dass wir erkennen, dass Gott möchte, dass wir uns ausstrecken und ihm und seinem Wort im Herzen glauben und vertrauen. Und wichtig ist auch, dass wir keine Kompromisse schließen und Wege in unserem Leben gehen, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Also der Daniel und seine Freunde, also die haben nicht geschaut, dass Gott sie segnet, sondern sie sind Gottes Wort und seinen Geboten treu geblieben. Sie wollten Gott und seinen Geboten treu bleiben. Wichtig ist auch, dass wir Gottes Wort mehr und mehr lieb gewinnen und unseren Charakter von ihm, von Gott verändern lassen. Oft sind wir in einem Kampf ausgesetzt, Geist gegen Fleisch. Das heißt, wir müssen uns ständig entscheiden zwischen einem Leben aus Gott und einem selbstbestimmten Leben. Wichtig ist auch, dass wir wissen, dass manche Wege keine Spaziergänge sind, sondern dass das echt Glaubenskämpfe sind und dass wir ohne Gottes Beistand nicht gewinnen können. Und immer wieder, ich habe es oft so gesagt, ist es auch wichtig, wenn man spürt, man kommt selber nicht weiter, man hat die Kraft nicht auf Gott zum Schauen, dass man einfach wirklich die Gemeinschaft sucht, dass man wirklich jemanden zu sich nimmt. Wenn zwei oder drei in meinem Namen beten, bin ich mitten unter ihnen. So sagt der Herr. Und ich glaube, dass man es einfach wirklich erkennen muss, wo steht man, was ist mir möglich, was ist mir nicht möglich und da einfach wirklich handlungsfähig wird. Und wichtig ist eben auch, dass es im Glaubensleben keine Sicherheit gibt. In dem Sinn, dass wir uns auf Vergangenes, Erlebtes berufen können. Sondern es steht immer, heute ist der Tag des Heils. Wie wir es beim Elia gesehen haben. Wir fallen so schnell. Und es ist wirklich ganz, ganz wichtig, einfach jeden Tag am Herrn zu bleiben. Und seid wachsam, denn der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und versucht, wen er verschlingen kann. Wichtig ist eben auch, dass wir wissen, dass Gott uns nicht überfordert. Allerdings zwar manchmal gewaltig herausfordert. Und diese, wie ich gesagt habe, diese Herausforderung vom Abraham, vom Daniel und von Elia, das war für uns wenn man das so nüchtern betrachtet, eine Überforderung. Aber für die war es keine Überforderung, es war eine Herausforderung. Weil wenn es eine Überforderung gewesen wäre, hätten sie den Weg nicht gehen können. Und Gott hat das gewusst. Er wusste das, dass das möglich ist, dass denen dieser Glaube möglich ist. Ihr wisst, dass ich meistens zum Abschluss eine Geschichte dabei habe. Die Geburt des Schmetterlings. Ein Wissenschaftler beobachtete einen Schmetterling und sah, wie sehr sich dieser abmühte, durch das enge Loch aus dem Kokon zu schlüpfen. Stundenlang kämpfte der Schmetterling, um sich daraus zu befreien. Da bekam der Wissenschaftler Mitleid mit dem Schmetterling, ging in die Küche, holte ein Messer und weitete vorsichtig das Loch im Kokon, damit sich der Schmetterling leichter befreien konnte. Der Schmetterling entschlüpfte sehr schnell und sehr leicht. Doch was der Mann dann sah, erschreckte ihn doch sehr. Der Schmetterling, der da entschlüpfte, war nicht so, wie er sein sollte. Die Flügel waren ganz kurz und er konnte nur flattern, aber nicht richtig fliegen. Da ging der Wissenschaftler zu einem Freund, einem Biologen, und fragte diesen: Warum sind die Flügel so kurz? Und warum kann dieser Schmetterling nicht richtig fliegen? Der Biologe fragte ihn, was er denn gemacht hätte. Da erzählte der Wissenschaftler, dass er dem Schmetterling geholfen hatte, leichter aus dem Kokon zu schlüpfen. Das war das Schlimmste, was du tun konntest, denn durch die enge Öffnung ist der Schmetterling gezwungen, sich hindurch zu quetschen. Erst dadurch werden seine Flügel aus dem Körper herausgequetscht. Und wenn er dann ganz ausgeschlüpft ist, kann er fliegen. Weil du ihm geholfen hast und den Schmerz ersparen wolltest, hast du ihm zwar kurzfristig geholfen, aber langfristig ist es ihm nicht zum Segen geworden. Verfasser unbekannt. Die Geschichte ist wie unser Leben. Man fragt sich auch manchmal, warum ist es so schwer? Und ich kenne viele Situationen und ich glaube, ja, da wo man sagt, dass man eigentlich so eine Situation oder dass man sich einfach gewisse Situationen, gewisse Durststrecken nicht aussuchen hat, aber dass man es nicht mehr missen möchte. Und genauso ist es, wenn man einfach bestimmte Dinge erlebt hat, wenn man Gott mit eingenommen hat, dann ist man gewachsen und gereift und man ist nicht mehr dasselbe wie vorher. Und es ist auch gut, wenn uns Menschen einfach durch schwere Situationen begleiten. Aber den Druck nehmen, den sollen sie uns nicht. Sie sollen uns durch den Druck helfen, im Gebet manchmal. Man ist manchmal auch so, dass man aus Mitleid, wie der Wissenschaftler, einfach manchmal zu schnell Dinge in die Hand nimmt für den anderen. Sondern auch als Begleitung sollte man lernen, sich auf Gott zu verlassen, der alles im Blick hat. Und jedes Gebet kommt bei Gott an. Manchmal ist es schwer nachzuvollziehen, aber wir brauchen auch die Anstrengung, damit wir uns entfalten können. Ich möchte jetzt noch beten. Herr Jesus, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen. Herr, für deine Zusagen, Herr Jesus, und einfach für das, dass du einfach uns nicht allein lässt, Herr, sondern dass wir uns wirklich ausstrecken können, Herr. Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist, Herr. Herr, dass das ist, was in deinem Wort steht, Herr, nach dem, was wir uns ausstrecken sollen, Herr, dass diese Verheißungen in uns, von deinem Wort in uns lebendig werden, Herr. Herr Jesus, ich danke dir, dass du sagst, dass du in den Schwachen mächtig bist, Herr. Und in dieser Position kann ich vor dir stehen, Herr. Und ich danke dir, dass ich ehrlich sein darf zu dir. Ich kann ehrlich sein, kann dir meine Angst mitteilen. Ich kann ehrlich sein, kann dir meine Not mitteilen. Herr, meine Perspektivlosigkeit, meine Hoffnungslosigkeit, Herr. Aber, Herr, du sagst, und in deinem Wort steht's, und so viel kann man es nachlesen, dass du immer hast, aber du, Herr. Du bist größer, Herr, und du, bei dir ist nichts Unmögliches und du kannst Unfassbares bewirken. Und das, was du uns zusagst, das darf man einfordern, Herr, im Glauben. Und dafür möchte ich dir danken, Herr, dass du den Glauben, Herr, diesen Gnadenglauben in uns mehr und mehr und mehr lebendig machst, Herr. Dank dir, Herr, dass du uns nicht überforderst, aber herausforderst, Herr, und dass wir diese Herausforderung annehmen dürfen, Herr. Einfach im Glauben, im Vertrauen, aufgrund der Liebe zu dir und die Liebe, die du zu uns hast, aufgrund auch der Treue, Herr. Du sagst, du bist derselbe gestern, heute und morgen. Und dafür danke dir von ganzem Herzen, Herr. Das macht wirklich Mut. Amen.